Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Nils Henkel.
Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja, und wir sprechen natürlich über die Insel. Wir sprechen über ein neues Restaurant-Konzept, kann man sagen, in einem bestehenden Restaurant. Das ist das Tipkens bei Nils Henkel im Severins Hotel in Keitum. Nils Henkel, wie kam es dazu?
Ja, ich kenne den Direktor vom Severin schon sehr lange. Der hat nämlich auch mal eine Zeit lang in Lehrbach gearbeitet. Da haben wir eine schöne Zeit zusammen gehabt und ich war mit meiner Frau ein paar Tage auf der Insel und habe ein paar Tage Auszeit genossen im Severins und im Nachhinein kam er auf die Idee und habe mich aber angesprochen, ob das nicht für mich interessant sein könnte, da das Konzept mitzugestalten für eine Weiterentwicklung von Tipkens.
Interessant. Und was haben Sie da im ersten Moment gedacht, als er Sie gefragt hat?
Also im ersten Moment fühlte ich mich natürlich sehr geschmeichelt. Im zweiten Moment habe ich gedacht, naja, das ist ja schon auch speziell sowas. Also früher hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht, wenn ich stärker so eingebunden gewesen bin in die eigene Sterneverteidigung. Aber da ich heute ja ein anderes Konzept mache und auch ein bisschen mehr Zeit habe, um auch mal ein paar Tage auf die Insel zu fahren, war ich da ganz schnell total begeistert von der Idee. Aber es war ganz klar, sowas funktioniert auch nur, wenn man einen guten Mitarbeiter hat, der das vor Ort auch umsetzen kann. Und den haben wir gefunden. Das hat ein bisschen gedauert. Aber das macht jetzt René Ferse und der war 2 Jahre bei mir im Rheingau und auch 2 Jahre im Bootshaus und der kennt meine Küche wirklich sehr, sehr gut.
Ah, okay. Jetzt müssen wir das genau, das müssen wir erklären. Nicht, dass jetzt die Hörer denken, jedes Mal, wenn sie jetzt in dieses Restaurant kommen, ins Tipkens, dann ist der Nils Henkel auch leibhaftig da. Genau. Nein. Das ist sozusagen das ist Ihr Konzept. Darum genau. Auch bei Nils Henkel, aber Sie haben jemanden, dem Sie vertrauen, der sozusagen Ihre Handschrift weiterträgt?
Genau. Also ich schreibe die Speisekarten und ich stelle auch die Rezepte zur Verfügung und wir sind auch eng im Austausch natürlich mit dem Team vor Ort. Aber ich kann nicht immer da sein, weil zum einen bleibe ich hier Küchenchef auch in Bingen im Bootshaus. Und ich freue mich aber, dass ich die Gelegenheit habe, ab und zu mal im Norden zu fahren und auf der Insel zu sein und das Team eben dann zu unterstützen. Aber die machen das vor Ort, die machen das Tagesgeschäft und wir stimmen eben die Karten ab. Wir probieren auch gemeinsam die Sachen, die unklar sind. Und ansonsten bin ich halt immer auch als Hilfestellung im Hintergrund. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und man kann viele Dinge einfach ganz schnell heutzutage ja austauschen.
Also haben Sie aber auch sozusagen mit dem bestehenden Team dort das alles einmal, sag ich jetzt mal, durchgekocht, sodass die auch wissen, was Sie jetzt genau da einfach rüberbringen möchten?
Genau, also zum einen habe ich die erste Karte geschrieben und wir waren dann auch schon im Februar haben wir uns vor Ort getroffen und haben alles auch mal durchprobiert, haben die Gerichte auch zusammen angerichtet, hatten auch schon verschiedene Fotoshootings und soweit war das auch dann klar. Und jetzt zur Eröffnung war ich natürlich auch oben, weil natürlich wichtig ist, dass man auch persönlich dabei ist, das ist ja ganz klar.
Wie war die Eröffnung denn?
Ja, wir hatten zum einen am Mittwoch ein schönes Pressedinner mit 15 Journalisten, hatten wir ein gesetztes Dinner mit 6 Gängen. Und ich habe auch mit serviert, war auch zum Gesprächen eben mit dabei. Und das war auch sehr schön und sehr ganz intime Runde. Und am nächsten Tag haben wir eben auch eine richtige große Eröffnung gehabt. Und wir hatten 160 Gäste und das war wirklich großartig. Es war voll, es war tolle Stimmung. Und wir haben 8 Gänge, kleine Gänge, Flying geschickt, so alles so im Stehen oder zwischendurch. Und das war wirklich großartig. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Also es hat alles reibungslos funktioniert und hat allen geschmeckt.
Es hat allen geschmeckt und es hat in der Küche hervorragend funktioniert, aber es war natürlich auch eine Menge Arbeit. Es sind viele Teller bewegt worden, viele Gläser poliert worden und das war schon, also wenn man überlegt, für 160 Gäste 8 Menüs, also 8 Teller anzurichten jeweils, da kommt schon einiges zusammen.
Und die wichtigste Frage natürlich, was ist genau das Konzept, was Sie dort umsetzen jetzt im Severins, im Tipkens?
Also mein Konzept, was ich die letzten Jahre gemacht habe, womit ich auch bekannt geworden bin, ist Fauna und Flora. Und dabei steht die Flora für vegetarische Küche, also eben keine tierischen Produkte, mal abgesehen von Milchprodukten und Eiern. Und eben der Fauna eben aus dem Wasser und eben auch Fleisch. Also wollen wir so sagen, ein klassisches Menü. Ne? Und diese beiden Welten gab es eigentlich die ganzen letzten Jahre bei mir auch im Rheingau. Das war eben meine Gourmet-Küche in zwei Menüs. Und das gleiche Konzept, das bringen wir auch auf die Insel, haben das aber natürlich auch ein bisschen regional interpretiert. Gucken, dass wir die Produkte aus Norddeutschland und von der Insel da auch mit ins Spiel bringen. Aber eben auch dieses Konzept einmal vegetarisch und einmal Fisch und Fleisch.
Und das heißt, ich kann jetzt nur ein Menü ordern oder kann ich auch ganz normal à la carte das, was Sie da umsetzen, bekommen, dass ich einfach, wenn ich jetzt vielleicht nicht so viel haben möchte?
Das ist ja eine Urlaubsinsel. Die Leute machen Ferien und erlaubt ist das, was gefällt. Also wir bieten letztendlich zwei Menüs an, aber man kann auch diese Gänge alle à la carte wählen. Also wer das ein Gang von dem einen mag und ein Gang von dem anderen, das geht alles.
Aber was ist denn, sagen Sie doch mal so ein paar, weil ich finde das so spannend, was für Kreationen sind das? Sagen Sie mal so die ein oder andere. Das sind vielleicht auch Sachen, wo man sich vielleicht erstmal gar nichts drunter vorstellen kann, oder? Weil das so spezielle Begrifflichkeiten sind.
Also wir starten in der Flora mit einem Frühlingsbeet. Das ist im Grunde genommen so junges Gemüse, der erste Spargel, eine schöne Kräuterinfusion und die ganzen ersten Kräuter, die jetzt aus der Erde kommen. Das Ganze kombiniert mit ein bisschen Rhabarber, mit ein bisschen Säure und einem Sorbet von Giersch. Also Giersch kennen wir auch aus dem Garten als Unkraut, was man einfach nicht in den Griff bekommt. Aber man kann es auch einfach aufessen. Und das ist halt ein Bestandteil eben auch in diesem ersten Gang. Und auf der anderen Seite steht eben die Fauna. Und da starten wir mit einem Färöer Lachs. Der ist mild gebeizt mit Kräutern. Und das Ganze wird Sylter Auster und eingelegter Gurke kombiniert. Und dazu haben wir dann noch Küstenkräuter, ein bisschen Salicorne, einfach das, was man auch mit Sylt in Verbindung bringt.
Ah, okay. Und aber Fleisch gibt's auch, ne?
Fleisch gibt's auch. Also wir haben im Hauptgang haben wir einen Simmentaler Rind auf der Karte mit Polenta, Barbecue-Jü, also so die ersten Grillaromen. Ne? Die Saison geht bestimmt bald wieder los. Wobei wir das jetzt im Moment auch vor Ostern nochmal mit durch ein Lammgericht ersetzt haben.
Das hört sich schon mal gut an. Und jetzt finde ich ja so spannend, dass wenn man Ihre Vita quasi durchliest, dass Sie ja sozusagen auch ein Nordlicht sind. Das heißt genau. Also, diese sind in Kiel geboren?
Ich bin in Kiel geboren, bin an der Ostseeküste aufgewachsen, in Hohwacht und Lütjenburg.
Ach, das ist ja spannend. Hohwacht?
Ja. Ah, okay. Hohwacht, ja. Genau. Und dann habe ich eine Ausbildung in Eutin gemacht.
Aber erstmal sind ja nur einer der bekanntesten Köche Deutschlands. Jetzt muss ich natürlich die Chance einfach nutzen, zu fragen, Herr Henkel, wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie sich dafür entschieden haben, überhaupt Koch zu werden?
Das war Zufall. Also ich habe schon auch gerne gegessen und meine Mutter hat auch sehr gut gekocht, aber ich bin nie auf die Idee gekommen, Koch zu werden. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie in der Küche ständig an ihrem Schürzenzipfel unterwegs gewesen, weil mich das so begeistert hat. Ich wollte eigentlich Tischler werden, wollte Schreinerlehrer machen. Und ich habe damals an der Schule auch Technik gehabt und habe mich da wirklich für begeistert. Gerade diese Holzverarbeitung und eben auch dieser kreative Aspekt dahinter. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht und habe 3 Wochen lang Kunststofffenster zusammengebaut. Und dann war ich tatsächlich von der Tischlerei kuriert.
Okay.
Ich hätte eigentlich gerne dann ein Innenarchitekturstudium dann nachgezogen. Aber das hat mich einfach zurückgeworfen und habe gedacht, nee, das machst du keine 3 Jahre. Das hängst du zwischendurch dann an den Nagel. Und dann habe ich ein Praktikum als Koch gemacht, weil ein Freund von mir auch eine Ausbildung als Koch begonnen hat und war ganz begeistert. Und ich war auch Feuer und Flamme. Ich durfte am ersten Tag auch die ersten Teller mit anrichten. Und das hat mich total begeistert und bis heute auch nicht losgelassen. Also
genau, und Sie haben ja dann sozusagen in Eutin im Romantikhotel Vosshaus begonnen.
Genau.
Das war da, was war das damals für eine Küchenausrichtung dort?
Also im Grunde genommen ganz bodenständig, aber wir haben fast alles selbst gemacht, was wir da in der Küche angeboten haben. Also es war jetzt nicht irgendwie mit Convenience-Produkten oder so. Also wir haben wirklich auch Kroketten von Hand gemacht und ich habe eine ganz solide, gute Ausbildung gehabt und durchaus auch mit kreativen Aspekten, aber es war wirklich bodenständig.
Und dann sind Sie, was uns natürlich besonders interessiert, dann sind Sie nach Hamburg gekommen.
Ja, genau. Hamburg war für mich immer auch eine Stadt, die einen großen Reiz auf mich ausgeübt hat. Und ich habe dann da begonnen im Raphael-Hotel an der Adenauerallee und habe da in der Küche den Erich Häusler kennengelernt, der mich auch sehr gefördert hat, der mich auch zu Kochwettbewerben geschickt hat und der mir auch die Möglichkeit gegeben hat, Produkte zu bestellen und auszuprobieren, die ich vorher noch nicht kannte. Das war eine ganz schöne Zeit auch.
Und nicht nur das in Hamburg, Sie hatten auch eine weitere Station.
Genau. Und dann, als ich da eben mich weiter orientiert habe, habe ich überlegt, wo kann die Reise hingehen, habe ja verschiedene Häuser angeschaut und habe gedacht, ach, dann gehst du gleich zum Lokalmatador. Und das war eben ein Seemann, damals mit 2 Sternen im Landhaus Scherrer. Und da bin ich dann hin und war auch 1,5 Jahre da, war eine harte Schule, aber ich habe viel gelernt und im Grunde genommen habe ich nochmal komplett von vorne das Kochen gelernt, weil doch viele Dinge da ganz anders liefen, als ich das auch in meiner Ausbildung gelernt habe.
Aber das hatten ja dann sozusagen, das war ja dann bei Scherrer so das erste Mal mit der Sterne-Gastronomie. Mhm. Das, wie gesagt, 2 Sterne damals, heute sind es noch 1 Stern. Und das hat ihn dann aber irgendwie Lust auf die Sterneküche gemacht. Das hätte ja auch sagen können, Sie danach sagen, nee, also Sterne ist jetzt irgendwie so gar nichts.
Also nach dem Landhaus Scherrer habe ich erstmal gedacht, okay, ich brauche erstmal was ein bisschen, wo es ein bisschen lässiger zugeht, weil das war schon auch wirklich harte Arbeit und auch lange Tage. Und danach bin ich ins Il Ristorante gegangen. Das war damals Senior von Skepsgard im Hamburger Hof.
Und spannend, Witzger, das gab's damals. Okay,
war damals der Innitaliener, ja.
Ach cool, okay.
Uwe Witzger als Küchenchef, der ja früher im Le Canard auch war und beim Heinz Winkler. Und da haben wir wirklich auch sehr gut gekocht. Das war eine tolle Küche, aber eben ganz einfach. Ne? Also ohne Stern, ohne große Auszeichnung, aber eben... Ja, italienisch, aber teilweise auch Crossover. Wir haben lange nicht immer italienisch gekocht, sondern haben eigentlich das gekocht, worauf wir selber Lust hatten. Und das war, letztendlich hat es den Nerv der Zeit getroffen und das Restaurant immer voll. Es war ja auch ein großes Restaurant mit 90 Plätzen.
Wo war das denn da im Hamburger Hof? In welcher Ebene sozusagen? Das war ja in der Passage, Stadt. Ne? Genau.
Ja, das war in der Passage, genau. Das war da unten das Cappuccino.
Genau.
Die Italiener und da... Oben drüber ist das Restaurant gewesen.
Ach, da spannend.
Heute drin waren. Eine Zeit lang waren Thailänder drin.
Ja, das wechselt da immer so ein bisschen. Ja. Und Sie haben ja auch im Vorgespräch ja schon gesagt, Sie fühlen sich auch immer noch mit Hamburg verbunden, oder?
Ja, absolut. Also ich habe damals Mühe gehabt, meine Wohnung da loszulassen, weil ich immer gedacht habe, du brauchst diesen Rückzugsort noch eine Weile. Und meine Eltern haben das dann teilweise auch genutzt. Aber irgendwann habe ich dann eingesehen, dass ich wohl doch nicht nach Hamburg zurückkomme. Aber jedes Mal, wenn ich Hamburg besuche, ist es so ein bisschen wie Heimkommen. Und es ist immer spannend, was sich alles getan hat in der Zwischenzeit. Ich meine, Hamburg entwickelt sich ja wie keine andere Stadt.
Wie finden Sie denn, Sie sind ja nun der Super-Experte, wie finden Sie so die Hamburger Gastronomielandschaft? Sie kennen sie ja, sage ich jetzt mal, von früher und Sie kennen sie jetzt. Sie kennen natürlich auch Berlin, Sie kennen München, Sie werden auch andere europäische Metropolen kennen. Würden Sie sagen, dass Hamburg irgendwie besonders cool ist? Man sagt ja eigentlich immer, Berlin ist so das, ne, das Coole in Deutschland, was das angeht. Wie würden Sie das denn beschreiben, wenn Sie so in Hamburger sich die Landschaft anschauen, Gastronomie?
Naja, Hamburg ist natürlich immer so ein bisschen hanseatisch und sicherlich auch vielleicht nicht ganz so lässig wie Berlin ist, aber ich finde die Vielfalt in Hamburg enorm gut. Und ich meine, wenn man überlegt, damals, als ich im Landhaus Scherrer war, war das einzige 2-Sterne-Restaurant und es hat sich ja ganz, ganz viel getan. Ne? Und ich meine, jetzt gerade wieder ein neues 2-Sterne-Restaurant im Fontenay. Also Hamburg bietet schon extrem viel und auch ganz unterschiedliche Dinge. Ne? Also Kevin Fehling ist natürlich mit 3 Sternen da ganz vorne mit dabei, aber auch das Bianc finde ich großartig. Christoph Rüpper im 4 Jahreszeiten finde ich auch hervorragend. Wir haben zusammen die Meisterprüfung gemacht.
Wirklich?
Okay. In Dortmund, ja. Also es ist ja auch, Gastronomie ist ja auch immer auch so eine große Familie. Man kennt sich, man schätzt sich auch und das ist ja auch alles sehr freundschaftlich und kollegial.
Ach, witzig, ist man da also in so einem stetigen Austausch? Man sieht sich in einer gewissen Liga gar nicht so als Konkurrenz, sondern man, oder fragen Sie dann auch mal, sagen Sie, Mensch, was haltet ihr davon, wenn ich da auf Sylt jetzt mitmache mit meinem Konzept und so? Also ist man da tatsächlich so, dass man auch mal den Rat sucht oder ist man da?
Das sind schon so Dinge, die entscheide ich letztendlich alleine oder auch mit meiner Frau zusammen. Ne? Letztendlich braucht man ja auch für solche Projekte den Rückhalt der Familie. Aber es gibt natürlich schon auch Kollegen, mit denen man ein bisschen enger ist, mit denen man sich auch mal austauscht, wie jetzt zum Beispiel Sven Elberfeld im Aqua in Wolfsburg. Den kenne ich auch schon wirklich sehr lange und wir telefonieren ab und zu mal. Natürlich tauscht man sich dann auch mal aus.
Ja, ja.
Oder ich bin auch sehr gut vernetzt im Rahmen der schönen Restaurateur in Deutschland und auch da trifft man sich ja auch regelmäßig mal und da gibt es auch Kollegen, mit denen man sich einfach mal auch austauscht.
Und Sie haben ja, Entschuldigung.
Das ist halt alles heutzutage sehr viel lockerer und auch eben auf Augenhöhe. Keiner hat irgendwie das Gefühl, man nimmt dem anderen irgendwie was weg oder so. Es ist wirklich, finde ich, eine große Familie, diese ganze Sterne-Gastronomie.
Jetzt ist ja die Frage, genau, Sie haben das ja nun wirklich alles kennengelernt. Sie haben Schlosshotel Leerbach im Restaurant Dieter Müller sozusagen gewirkt, haben dann, ja. Waren dort auch Küchenchef mit 3 Sternen.
Ja, genau. Beim Schlosshotel Leerbach war ich 18 Jahre lang. Das war immer Wie lange? Traum, da mal hinzugehen.
18?
18, ja.
Wahnsinn, glaubt man gar nicht. Sie sind doch jung. Okay, 18 Jahre, gut, okay.
Ja, ja, genau. Nein, ich habe mal, als ich in der Ausbildung war, habe ich von Dieter Müller ein Kochbuch bekommen und ich habe irgendwann dann den Entschluss gefasst, da möchte ich mal hin. Und das habe ich dann tatsächlich auch nach meiner Hamburger Zeit, da gab es noch einen Schlenker ins Münsterland für 2 Jahre und dann kam aber eben Schlosshotel Lehrbach und da bin ich tatsächlich dann 18 Jahre auch geblieben und habe auch Dieter Müller dann irgendwann auch abgelöst. Das hat mir immer schon auch signalisiert, dass ich das gut vorstellen könnte, dass ich mal sein Nachfolger werde und das ist dann eben auch eingetreten.
Wie war das denn damals dann, wenn man diese 3 Sterne hat? Ist man da eigentlich, man ist doch unter ständigem Druck, oder? Weil es ist ja, mehr geht ja nicht.
Es ist immer ein großer Druck natürlich, ne? Aber es ist auch genauso viel Druck, die Gäste auch immer zufriedenzustellen. Ne? Auch gerade auf dem Niveau mit 3 Sternen hat man natürlich auch viele Gäste, die nicht immer einfach sind. Und da muss man, das ist schon Hamsterrad auf hohem Niveau, ja. Aber es hat auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also wir haben auch viel gearbeitet. Heute haben wir natürlich die Diskussion um Arbeitszeiten und alles, was dazugehört. Da hat sich sehr viel geändert. Ich meine, wir haben auch gesehen, das Angebot hat sich auch stark verändert. Viele Restaurants bieten heute nur noch ein Menü oder vielleicht auch 2 Menüs an und kein Mittagsgeschäft mehr. Und früher haben wir halt mittags, abends volles Programm gefahren. Ne? Und das war schon arbeitsintensiv.
Das war doch dann auch noch so, wie man sich das wirklich logischerweise vorstellt. Also wahrscheinlich so auf einen Tisch kamen 8 Kellner, oder? Also wo du quasi...
Nö, gar nicht. Aber wir haben große Teams gehabt. Wir haben ein Restaurant damals gehabt mit 60 Sitzplätzen und wir hatten so 14, 15 Mitarbeiter in der Küche und auch im Service.
Und war das für Sie, genau, aber das heißt, Sie sagen, es hat auch immer Spaß gemacht, aber man hatte jeden Tag ja den neuen Druck sozusagen, diese völlige Perfektion zu erfüllen, ne?
Ja, aber das ist ja auch irgendwann eine Selbstverständlichkeit. Das macht man ja auch mit einer Freude einfach. Ne? Also ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen. Es gab eigentlich auch nie irgendwie Tage, wo ich gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ne? Es hat immer viel Spaß gemacht. Es sind ja auch, wenn man ein tolles Team hat und das waren auch immer nette Kollegen. Und wenn man auch sieht, was man im Laufe der Jahre da an Kollegen hatte, die heute 1, 2, 3 Sterne haben, auch das ist schon eine tolle Zeit auch gewesen.
Ich habe, das frage ich immer Ihre Kollegen, also alle Sterneköche sozusagen, mit denen ich mich unterhalte. Immer dieser Moment, wo man wusste, okay, jetzt kommt wieder jetzt werden die Sterne wieder bekannt gegeben, so wie jetzt gerade sozusagen auch in dieser Woche. Wie war da Ihre Anspannung damals?
Damals, also ich war natürlich schon immer auch da. Ne? Also es war natürlich auch viel Herzklopfen dabei und es war ja auch nicht immer selbstverständlich, dass man die Bewertung auch halten konnte. Und es gab natürlich auch Rückschläge und ich habe selber auch den Tag erleben müssen, wo ich von 3 Sternen auf 2 Sterne zurückgestuft worden bin. Das ist natürlich nicht einfach, aber das ist letztendlich, wie hat der Herr Flinkenflügel gesagt, das ist halt wie im Fußball, wenn man eine schlechte Saison gespielt hat, dann wird man halt auch nicht, ist man auch nicht ganz oben mit dabei. Ne? Und so ist das natürlich in der Gastronomie auch genauso mit den ganzen Bewertungen.
Aber fühlt man sich, ich finde das eigentlich mal ein ganz interessantes Thema, es gibt ja so viele Bewertungen und so viele Kochlöffel, Gabeln, hätte ich beinahe gesagt und so weiter und so fort. So, ist es denn aber nicht oft auch so, dass man selber sagt, hey, ich hatte eine ganz geile Saison und eigentlich habe ich jetzt die 3 Sterne verdient oder die 20 Punkte oder sowas und plötzlich kriegt man halt das nicht. Also ich meine, das ist doch auch schwierig, dass immer so diese ganzen Kritiker, also kann man das immer akzeptieren für einen selber?
Man muss es akzeptieren, ne? Ob das immer objektiv ist, ist eine andere Sache. Ich meine, der Michelin ist sicherlich von den ganzen Restaurantführern derjenige, der sich am objektivsten oder für am objektivsten hält, aber aus der Sicht des Koches sieht man das natürlich dann auch manchmal anders, ne? Aber das ist halt auch immer so gewesen. Ich meine, ich kenne das gar nicht anders. Gastronomie ist immer eine Branche gewesen, die immer bewertet worden ist, ne? Also heutzutage haben andere Branchen da ja auch nachgezogen. Heute wird jeder bewertet und das Internet ist voll von Bewertungsportalen, nicht nur für die Gastronomie. Aber bei uns war das damals eigentlich ständig eben gang und gäbe. Ne?
Finden Sie das eigentlich gut, dass ich, oder lesen Sie, viel wichtiger, lesen Sie denn die Bewertung jetzt zum Beispiel fürs Bootshaus oder werden Sie auch fürs Tipkins jetzt lesen? Gucken Sie sich das an, was die Gäste in allen möglichen Internetportalen, Gastroportalen, was auch immer sind, dann schreiben?
Nein, das mache ich nicht. Also ganz ehrlich, das habe ich früher sicherlich auch ganz akribisch gemacht, aber es kommt auch irgendwann die Zeit, wo man da auch das ein bisschen lockerer sieht und auch darüber steht. Ich meine, hier im Bootshaus, wir kochen eine eine wirklich gute Küche, die aber nicht jetzt überambitioniert ist oder auf Sternekurs ist. Wir machen eine Küche für jeden Tag und für auch eine breite Öffentlichkeit. Ne? Wir haben, wenn das Haus voll ist, haben wir 200 Hausgäste. Und da muss man halt schon so kochen, dass es mehrheitsfähig ist. Ne? Und deshalb ist es auch mal ganz angenehm, ohne jetzt die großen Weihen auch zu leben. Ne? Weil man hat schon natürlich auch Druck, aber auch nicht diesen Druck, immer auch jemand irgendwo einen Tester zu vermuten. Ne?
Aber Sie haben ja, ich meine, Sie haben ja auch nach der Zeit in Lehrbach sozusagen, da haben Sie, waren Sie dann ja auch Burg Schwarzenstein im Rheingau. Und da gab es dann ja auch zwei Sterne. Also Sie
Ich habe
sind.
auch zwei Sterne, ja klar. Also natürlich wollte ich da auch anknüpfen an das, was ich vorher gemacht habe. Das hat mich ja auch nicht losgelassen. Wenn ich jetzt gestern auch den Livestream verfolgt habe bei Michelin, es ist natürlich, es hat absolut seinen Reiz, ne? Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch dazu zu gehören. Und wenn man das dann sieht, dann juckt es einen natürlich auch absolut in den Fingern. Auf der anderen Seite muss man auch schauen, dass im eigenen Laden machbar ist. Ne? Bei einem Haus dieser Größe sehe ich das auch nicht. Ne? Und im Tipkens ist es aber auch wieder eine andere Sache. Da habe ich einen wirklich sehr, sehr ambitionierten Mitarbeiter auch vor Ort, der wirklich einen sehr, sehr guten Job macht und der hat natürlich auch Ehrgeiz. Und wenn da ein Stern kommen würde, dann würden wir uns alle sehr freuen. Aber
Oh, das ist ja schon mal, das ist ja schon mal, das hört
es
sich ja schon
ist,
mal sehr gut an. Das heißt, da sind
ja,
Sie
aber
sozusagen Severins geht auf Sternekurs.
es ist aber nicht das Ziel letztendlich. Das Ziel ist, dass wir für die Gäste dort, die ja auch schon einen hohen Anspruch haben, dass wir einfach denen einen Mehrwert bieten mit einem tollen Konzept, was einfach vielleicht noch ein bisschen besser ist als das, was sie vorher gehabt haben.
Genau, ich glaube, das ist auch eine Sache, weil das Severins ist ja nun wirklich das Hotel auf der Insel. Das kann man ja, das kann man jetzt sagen, ohne zu übertreiben. Und durch das genau, hatte bislang jetzt noch keinen Stern. Vielleicht klappt es ja mit dem Stern. Spannend, aber wir haben eben über Hamburg und die Gastronomie uns unterhalten. Wie ist es auf Sylt? Gab es ja mehr Sterne? Gibt es jetzt sozusagen weniger Sterne? Sie waren ja jetzt auch schon privat häufiger auf Sylt, hatten wir schon drüber gesprochen vorher im Vorgespräch. Wie empfinden Sie die Gastronomielandschaft auf der Insel?
Früher waren es natürlich deutlich mehr Sterne. Heute ist es ein bisschen weniger, aber trotzdem gibt es ein vielfältiges Gastronomiekonzept also vielfältige Konzepte auf der Insel. Und ich glaube, das ist absolut spannend. Aber es gibt ja auch viele Gäste, die regelmäßig nach Sylt kommen, die freuen sich natürlich, wenn was Neues passiert und wenn er was Neues eröffnet oder sich irgendwas mit einem neuen Programm verändert. Und ja, die Leute lechzen auch ein Stück weit danach. Und von daher ist es, glaube ich, genau richtig, was wir machen.
Macht man da vorher so eine kleine, ich sag mal, Marktanalyse? Also schaut man sich an, was macht denn die Konkurrenz auf Sylt, damit man eben sowas Besonderes hat?
Nö, das gar nicht mal. Also es war von Anfang an klar, dass wir dann im Tipkens eben meine Küche installieren, natürlich aber auch mit dem Bezug zum Norden, den ich ja ohnehin auch habe, fällt mir ja auch nicht weiter schwer. Und das ist, glaube ich, schon für das Haus auch genau das Richtige.
Und wenn Sie, sonst, Sie haben auch gesagt, Sie sind ja selber auch auf Sylt tatsächlich zum Urlaub, ne? Also es ist für Sie auch so eine Urlaubsinsel.
Also ich bin immer gerne auf der Insel gewesen, aber oft ja dann, wenn die Gastronomie eben Ferienzeit hat, das war oft im Januar, wenn dann eben Silvester vorbei war und dann bin ich total gerne hochgefahren, weil die Insel so schön leer war. Also ich kenne Sylt tatsächlich gar nicht so unter Volllast, wenn die Insel wirklich voll ist. Ich glaube, da bin ich auch gar nicht so scharf drauf. Ich fand es immer wunderschön, einfach leere Strände und richtig Wind und ein bisschen kalt. Und das fand ich immer großartig. Das habe ich wirklich geliebt. Und ich war damals auch mal gerne im Söringhof und habe damals den Johannes King kennengelernt, als er im ersten Jahr da war.
Ach
Und
wirklich, okay, ja.
ja, seitdem kennen wir uns und mittlerweile macht es der Jan-Philipp Bernhard, der ja auch 2 Jahre bei mir in Lehrbach war.
Der auch natürlich bei der, wie ich hörte, auch dabei war jetzt, ne,
Ja,
bei der
auch da
Eröffnung,
war
genau,
Johannes war
ja.
auch da. Es waren
War
eigentlich
auch
die
da,
ganzen
genau, Familientreffen.
Gastronomen waren auch da. Es war auch total schön, weil alle freuen sich natürlich auch drauf, wenn irgendwo auf der Insel was passiert.
Und Sie sind, also genau, Sie genießen einfach Sylt oder genossen bislang Sylt immer für eine Auszeit, um einfach zu entspannen.
Genau.
Weil das Berufliche da ja noch nicht so da war. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, wenn Sie gehen Sie selber privat essen? So mit Ihrer Frau so ganz
Aha,
entspannt privat?
ich gehe natürlich essen, aber da muss man heute halt so ein bisschen auch sagen, die Zeit vor den Kindern und die Zeit mit den Kindern. Also früher bin ich mit meiner Frau sehr viel unterwegs gewesen. Wir sind da oft in die Welt geflogen und haben irgendwo toll gegessen, nach Kopenhagen oder Spanien oder sonst irgendwo. Aber natürlich ändert sich das natürlich auch mit den Kindern und wir gehen heute da gerne
Wie viele
essen.
Kinder haben Sie, wenn ich fragen darf? Entschuldigung.
Zwei Töchter.
Ah, herrlich, okay.
Und da spielt natürlich gerade so Gourmet-Küche nicht mehr so eine große Rolle, ne? Wobei das Severins eben auch ein Haus ist, wo das total entspannt ist, wo viele Kinder auch unterwegs sind und wo man eben dann auch nicht immer die große Oper im Ganzen essen muss, sondern eben auch mal zwei, drei Gänge. Ne? Und das geht mit Kindern natürlich sehr, sehr gut. Das ist bei uns auch im Bootshaus ein Thema. Ne? Wir machen ein sehr lässiges Konzept und das ist eben für Eltern und Kinder gleichermaßen auch offen und jeder findet einfach auch was. Und das finde ich wichtig heutzutage. Es gibt zwar so viele Sterne-Restaurants wie nie zuvor, aber ich glaube, viele haben auch Spaß dran, eben in etwas kleinerem Rahmen das zu machen, was sie gerade wollen, ne? Und nicht immer ein ganzes Menü zu essen.
Ja, aber genau, aber es ist ja generell auch alles lässiger geworden. Also ich meine, das meine ich, also es ist ja selbst auch in der richtigen Sterne, in diesen Sternenlinien, es ist ja einfach entspannter geworden. Also ich meine, das
Total.
Fontenay, oben im Fontenay, was jetzt 2 Sterne bekommen hat, da war ich auch schon einige Male, das ist
Ja.
einfach locker, das ist einfach nett. Und ich glaube, Hauptsache, ich finde, man sollte ja die Qualität auch wirklich aufs Essen legen. Und ob da nun 3 Tischdecken liegen oder, ne, oder 8 um einen herumschwirren, ist ja eigentlich, es geht ja auch eigentlich um den Essensgenuss oder um den Gesamtgenuss, den man hat.
Genau. Und es geht aber auch letztendlich auch um ein Erlebnis zwischen also als Gast mit dem Serviceteam, was auf Augenhöhe ist, was lässig ist, wo man guten Austausch und gute Gespräche hat. Ich glaube, das macht auch ganz viel aus, ne? Das Essen ist eh klar. Wenn das Essen gut ist, ist alles super. Aber natürlich auch das ganze Ambiente, wenn das irgendwo locker und freundschaftlich ist, das ist, glaube ich, das, was man heute braucht.
Und jetzt aber noch einmal zum Bootshaus. Das ist ja im, wenn ich das jetzt richtig weiß, im Papa-Rhein-Hotel heißt es, ne?
Ja, genau.
Und erzählen Sie noch mal kurz, wo das genau liegt. Also am Rhein, ja?
Direkt am Rheinufer. Das liegt in Bingen, direkt da,
Bingen.
wo die Fähre nach Rüdesheim rübergeht. Wir sind direkt am Fähranleger.
Und das Hotel ist ja auch, glaube ich, mehrfach auch preisgekrönt sozusagen. Das ist, was ist das Besondere für jemanden, der es nicht kennt? Was erlebt man da?
Es ist ein ganz junges Konzept. Also wir sind so ein bisschen maritim ausgerichtet und da wir eben auch direkt am Wasser liegen. Wir haben zwei Restaurants, einmal das Bootshaus mit etwa 80 Plätzen. Dann haben wir oben noch das Lido-Restaurant direkt oben auf dem Dach. Direkt am Pool. Also es ist einfach ein schönes Haus, ein wunderschöner Platz hier direkt am Wasser mit Blick in die Rheinauen. Und ja, Bingen stand so gar nicht auf der Landkarte für viele, aber mit dem Hotel ist es wirklich so ein Hideaway für ein paar Tage für viele Gäste geworden.
Genau, die dann auch sozusagen natürlich nicht rausgehen müssen aus dem Hotel, die können dann sozusagen essen im Bootshaus.
Die können essen im Bootshaus, aber die können natürlich auch hier in der Umgebung sich einfach ein bisschen Programm machen, ne? Mit dem Rad rausfahren oder in die Weinberge gehen,
Ich wollte
wandern.
sagen, da ist ja auch Wein. Das heißt, Sie haben ja das einfach vor der Haustür. Das heißt, den Wein können Sie direkt da, das
Ja,
kann direkt rübergeliefert werden.
wir haben eigentlich direkt vier Weinanbaugebiete um uns rum, also die Nahe, Rheinhessen, den Rheingau und Mittelrhein. Also es ist wirklich, wir haben Weingüter ohne Ende um uns rum.
Wurde jetzt eigentlich in dem Tipkens auch die Weinkarte angepasst? Passend zu Ihrem neuen, sozusagen zu Ihrer neuen Ausrichtung? Oder hat man das?
Nein, das nicht unbedingt. Die Weinkarte war ja immer schon großartig, aber natürlich hat sich der Herr Ahlert auch ein bisschen mit den Weinempfehlungen an die Gerichte angepasst. Und ich glaube, gerade so Gemüse braucht vielleicht nochmal den einen oder anderen Wein, der vielleicht ja noch nicht so auf dem Schirm war, ja.
Und wie oft wird denn diese Karte sozusagen gewechselt, die Sie dort im Tipkens haben jetzt?
Also wir werden mal schauen, wir werden mit den Jahreszeiten gehen. Also eigentlich so viermal im Jahr ist angedacht. Aber manchmal hat man ja auch so Sachen, die nicht in diesem Rhythmus sich entwickeln. Also die Natur macht ja sowieso, was sie will. Und wenn es dann mal jetzt irgendwo mit Spargel anfängt, dann zieht man vielleicht auch mal ein, zwei Gerichte vor oder tauscht eben auch nur zwei, drei Gerichte in den Menüs aus. Und das kann man natürlich auch aus der Ferne ganz gut machen.
Und wird es denn auch, oder gibt es vielleicht sogar schon Termine, wo man sozusagen Sie auch live erleben kann? Ist da schon was angedacht?
Also ich habe noch keinen genauen Termin, weil ich das nächste Mal da bin. Wahrscheinlich Ende Mai, Anfang Juni. Dann bin ich auf jeden Fall im Oktober eine Zeit lang da und November auch nochmal. Also es gibt schon so ein paar Termine, ja.
Da können wir darüber berichten. sind Sie bei, es gibt ja ganz unterschiedliche Charaktere natürlich auch bei den Köchen. Sind Sie jemand, der gerne auch dann draußen ist? Also Sie müssen natürlich in der Küche arbeiten, ist ja klar, ne? Aber sind Sie gerne jemand, der auch draußen am Gast ist? Also der dann auch mit den Gästen selber ins Gespräch kommt?
Also grundsätzlich habe ich das früher immer gerne gemacht. Also ich habe früher sowohl in Lehrbach als auch im Rheingau bin ich gerne mal rausgegangen, bin von Tisch zu Tisch und habe einfach auch, ja, so ein bisschen Smalltalk. Das ist ja auch mal auch nett. Man hat ja auch viele Gäste, die man schon länger kennt. Und das mache ich hier im Bootshaus nicht, weil das wird den Rahmen einfach sprengen. Wir machen abends 2 Seatings für jeweils 70 Personen. Wenn man da von Tisch zu Tisch geht, dann ist man schon mitten im nächsten Seating. Das kriegt man gar nicht hin. Aber wir haben halt eine offene Küche und die Gäste, die wollen, die können halt jederzeit auch an Pass kommen und das tun die auch. Und wir haben ein großes Fenster, wo man eben in den ganzen Barbereich schauen kann, wo man eben uns ein bisschen auf die Finger gucken kann. Und das finden die Leute auch sehr, sehr gut.
Jetzt sind Sie ja seit unglaublichen, also wenn ich das jetzt richtig habe in meinen Aufzeichnungen, glaube ich, dass Sie haben, stimmt das, Mitte der 80er Jahre schon mit der Ausbildung begonnen, Ortiz?
Ja, 86.
86, jetzt rechnen wir mal, das ist ja unglaublich. Das würde ja heißen, Sie sind jetzt, ich kann nicht gut rechnen, aber irgendwie 37 Jahre dabei.
Ganz genau, ja.
Wahnsinn. Und Sie arbeiten ja unheimlich viel. Sie haben gerade vor unserem Gespräch, waren Sie gerade dabei, die Soßen fertig zu machen für heute Abend. Erzählen Sie, was macht denn für Sie nach mehr als 3 Jahrzehnten diese Faszination nach wie vor aus?
Ich glaube, das ist das Teamwork, was am meisten Spaß macht und natürlich die Entwicklung. Also ich habe ja auch, als Lehrbach geschlossen wurde, weil eben der Pachtvertrag nicht weiterging, habe ich ja auch eine Zeit lang gehabt, wo ich als Freiberufler gearbeitet habe und wo ich ganz verschiedene Sachen gemacht habe. Aber in erster Linie habe ich halt auch alleine gearbeitet. Und das Team hat mir damals, glaube ich, am meisten gefehlt, dass man einfach also mit dem Team sich weiterentwickelt. Ne? Weil jeder schmeißt natürlich auch so Ideen mit ins Rennen. Und das ist einfach diese, sich in der Küche einfach weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, das, was auch diesen Motor immer am Laufen hält. Das macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
Und haben Sie, es ist ja immer so, es heißt ja immer, ich höre das jedenfalls bei uns in Hamburg ganz oft, dass die Leute mir sagen, boah, ich habe irgendwie keinen Nachwuchs in der Küche, oh, ich suche so dringend Köche und so weiter und so fort. Können Sie sich das erklären? Ja, aber ich meine, Sie sind ja nur das beste Beispiel, Sie schwärmen ja immer noch für Ihren Job. Was ist das, was machen wir falsch oder was müssen wir tun, damit wir die jungen Menschen mehr für diesen Beruf begeistern, den Nachwuchs? Ja.
Es hat sich natürlich vieles geändert. Die Zeiten haben sich geändert und wir haben natürlich früher, und das habe ich ja selber auch so gemacht, sehr viel Arbeitszeit geleistet für vergleichsweise sehr wenig Geld. Ne? Und das war natürlich nicht wirklich arbeitnehmerfreundlich und ich glaube, das ist sicherlich ein Hauptgrund, warum der Beruf oder unser Beruf in der Gastronomie nicht mehr so angesehen ist. Ne? Und dann kam irgendwann der Mindestlohn, dann hat man auf einmal auf Arbeitszeiten auch achten müssen, letztendlich, um das ganze Ding eben auch von den Arbeitszeiten her auch gesetzeskonform zu halten. Ne? Aber ganz ehrlich, mit 8 Stunden am Tag kann man keinen Gastronomiebetrieb am Laufen halten, mit einem Mittagsgeschäft und einem Abendgeschäft. Ne? Und deshalb verändert sich natürlich auch vieles. Und die Ansprüche der Mitarbeiter verändern sich ja auch. Ne? Also Work-Life-Balance ist ganz groß geschrieben. Und die beruflichen Ziele stehen oftmals dahinter auch. Ne? Also das ist, für viele ist es heute Mittel zum Zweck letztendlich. Ne? Und da stehen ganz andere Aspekte im Vordergrund. Aber es gibt heute auch noch die Mitarbeiter, die sich da völlig auch für begeistern können. Ne? Also ich habe einen jungen Mann gehabt, der wollte eigentlich schon seinen Beruf an den Nagel hängen und kam zu mir in die Küche. Und der ist mit so viel Leidenschaft dabei und ist so froh, dass er hier ist, weil er einfach nochmal alles neu kennengelernt hat. Ne? Und auch eben, wie man miteinander arbeitet, dass es eben auch auf Augenhöhe geht, aber eben, dass man auch alles selbst machen kann und dass es wirklich auch Spaß macht. Ne? Und da kommt es dann auf eine Stunde mehr oder weniger auch nicht unbedingt drauf an. Ne? Und das ist, man muss sich ja auch ein bisschen nach den Gästen richten oder nach dem Betrieb auch richten, ne? Weil letztendlich man muss die Gäste auch glücklich machen. Die zahlen letztendlich auch Geld dafür, dass der ganze Betrieb läuft und dass man auch Gehälter zahlen kann. Ne? Also es sind auch keine leichten Zeiten. Ne? Mit Corona war das natürlich auch nochmal ein Thema. Da haben wir viele Mitarbeiter aus der Gastronomie verloren, die eben auch gerade die ganzen super Aushilfen, die man eben dann zu Spitzenzeiten braucht, die sind alle in andere Branchen abgewandert. Und das ist wirklich, jeder Betrieb sucht händeringend nach Mitarbeitern. Und ja, man muss sich bewegen, man muss vieles richtig machen, man muss mit den Leuten auch gut umgehen, muss sie auch vernünftig zahlen. Und dann muss man aber noch die Leute finden, die wirklich auch dafür brennen. Das ist gar nicht mehr so einfach.
Und sagen Sie, was sind Sie für ein Typ Küchenchef? Wie sind Sie drauf? Dem Personal, also Ihren Mitarbeitern gegenüber? Ihr der entspannte Typ, ihr der Werfer von diesen, wie
viel
anwerfen und so?
Nein, werfen nicht. Nicht zum einen bin ich vom Sternzeichen Waage, also ich habe es gerne auch, wenn es gerecht und ausgleichend auch läuft und auch auf Augenhöhe. Aber ich bin natürlich auch jemand, der Qualität ganz, ganz oben hinstellt und ja, also es muss halt auch funktionieren und die Qualität muss immer auch eingehalten werden. Ne? Man muss natürlich auch in der Küche schon sagen, wo es lang geht. Und in Stresszeiten ist es halt auch natürlich eine Hierarchie. Das war immer schon so. Und das muss man halt auch mögen. Ne? Und aber es gibt natürlich auch viele Mitarbeiter, die auch gerade das ganz gerne haben, dass man eben sagt, wo es lang geht. Aber ja. Aber
ja.
Bitte?
Nee, sorry, ich hatte noch, wir haben schon überzogen, weil es mit Ihnen so interessant ist, sehe ich gerade bei der Zeit. Ich hatte nur noch sozusagen so zwei Fragen, die ich noch kurz stellen wollte. Einmal wollte ich Sie ganz kurz fragen, was halten Sie von den ganzen TV-Formaten? Also Kochen ist ja ganz viel auch im Fernsehen oder wo auch immer, was man an Medien hat. Präsent sind Sie selber auch im Fernsehen aktiv oder?
Nein, bin ich nicht. Also ich war mal als Gastjuror bei The Taste dabei.
Ja.
Die hatten da auch schon wirklich zwei, drei Mal angefragt und haben mich da mit Gemüseküche letztendlich überzeugt, dass ich es mache. Aber Fernsehen ist nicht so mein Format. Aber es gibt natürlich viele, die das super finden. Ich persönlich gucke fast gar kein Fernsehen und mich interessiert es eigentlich auch nicht so sehr. Aber ich finde auch, wenn man schon Kochsendungen macht, dann sollte man sie so machen, dass man auch gerade Nachwuchs dafür begeistern kann und jetzt nicht mit unterirdischen Sprüchen da unterwegs sein, die letztendlich zeigen, wie es nicht sein soll. Ne? Also ich finde, das ist wirklich ein schöner Beruf und finde ich auch gut, dass es im Fernsehen präsent ist, aber sollte auch schon die Wirklichkeit widerspiegeln.
Und die letzte Frage, mit was für einer Speise, einem Essen kann man Ihnen die größte Freude machen? Persönlich, wenn man Sie jetzt zu Hause einladen würde?
Ach, da gibt es sicherlich verschiedene Varianten.
Okay.
Wenn meine Mutter jetzt fragen würde, dann wäre die Antwort wahrscheinlich gekochte Ochsenbrust mit Meerrettichsoße und eingelegter rote Beete. Das ist so ein Gericht, was ich als Kind geliebt habe und was ich auch oft bekommen habe, wenn ich nach langer Zeit mal wieder nach Hause gekommen bin. Aber so ansonsten bin ich auch ein großer Fan von einem scharfen, grünen Gemüsecurry. Finde ich auch sehr gut. Also ich esse alles. Also ich habe alles gerne, wenn es gut gekocht ist.
Und wer kocht zu Hause?
Wenn ich zu Hause bin, koche ich und wenn ich nicht da bin, dann kocht meine Frau für die Kinder. Und aber eigentlich ist es so, ich koche und sie ist fürs Backen zuständig. Das ist unsere Arbeitsteilung. Zu zweit beide in der Küche geht nicht, wir sind beides Alpha-Tiere.
Sehr gut. Und wie, wobei finden Sie den Ausgleich zu Ihrem wirklich auch relativ stressigen Job? Also was haben Sie für Hobbys?
Das war jahrelang, war das Laufen. Bin auch viel Marathon gelaufen, aber
cool.
Hat das Thema auch mal natürlich gegeben, weil mit Familie und dem Job kriegt man das Laufen nicht auch noch
unter. Sind Sie auch so richtig mal in New York oder so gelaufen, also auch mal außer Deutsch?
Ja,
oder so?
New York, London, Amsterdam, so einiges, ja.
Krass, okay.
Also war auch großartig, war eine tolle Erfahrung und ich habe es immer geliebt, auch Städte in der Welt eben mit Laufschuhen zu erkunden und das war für mich auch immer perfekter Ausgleich. Und für mich war es immer gut, auch rauszukommen und in der Teildienstpause mal eben laufen zu gehen, den Kopf frei zu bekommen. Und es ist ja auch oft so, jeder zerrt an einem und jeder Mitarbeiter möchte, was von einem das Telefon läutet. Und dann mal rauszukommen und eine Stunde wirklich Ruhe zu haben, den Kopf frei zu haben und vielleicht auch ein paar Ideen umzusetzen im Kopf, wo man sonst nicht dazu gekommen ist, das habe ich immer sehr geliebt.
Und laufen Sie heute aber auch noch kleinere Strecken, also einfach mal so am Rhein? Oder
also heute mehr so mit dem Hund im Wald unterwegs, aber
cool, ja.
Mittlerweile ist meine Hüfte auch ein bisschen marode und das Laufen in dem Stil habe ich aufgegeben. Aber im Wald mal eine Runde zu drehen, das geht schon noch.
Und das ist dann auch ein schöner Ausgleich sozusagen, ne? Wo man den Kopf freikriegt, Wald und Hund.
Das ist super, ja, das ist perfekt.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank, Nils Henkel.
Sehr, sehr gerne, danke schön für die Einladung.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.